Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Tja, Ihnen zu Hause einen wunderschönen Donnerstagabend. Hallo und herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Wie immer live aus Norddeutschland. Ja, irgendwie, wie soll man das sagen? Irgendwie hatte nahezu jeder von uns schon mal ein Buch von ihr in der Hand. Viele als Kind, als Jugendliche oder auch später noch als Erwachsene zum Selberlesen oder den Kindern vorlesen. Die Tintenweltromane, Die wilden Hühner, Reckless, Herr der Diebe, Gesamtauflage mehr als 30 Millionen Bücher, Verfilmungen natürlich. Sie wurde schon zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit gekürt. Und sie engagiert sich mit voller Kraft und vollem Herz für den künstlerischen Nachwuchs. Sie schüttelt schon so ein bisschen den Kopf, ob des Lobes. Da kommt übrigens gleich, Stichwort Nachwuchs, da kommt gleich die Toskana ins Spiel. Liebe Cornelia Funke, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Cornelia, bevor wir uns um das Künstlerische kümmern, um deine Welt, gehen wir mal in etwas ganz Banales aus
Jetzt
deiner Welt
gespannt.
Hinein. Wir haben nämlich, guck mal, wir haben ein Verkehrsschild für dich.
Oh mein Gott.
Möchten wir eben schauen. Weißt du, was das bedeutet?
Oh mein Gott, ihr habt mich erwischt.
Ja.
Sie wisst, dass ich für den italienischen Führerschein lerne.
Richtig, ja.
Was bedeutet das? Nein, das weiß ich nicht. Und du siehst, ich wäre schon durchgefallen.
Ja, na gut, nur drei Fehler darf man machen, glaube ich. Drei Fehler.
Aber dann hätte ich jetzt schon einen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch aus Mafia-Zeiten stammt oder wie auch immer dieses Verkehrsschild. Aber es bedeutet Durchfahrtverbot oder Verbot von Fahrzeugen mit Sprengstoff an Bord.
Nein.
Ist tatsächlich ein offizielles...
Ich bin jetzt ja beruhigt, dass das nicht irgendwas ganz Offizielles war. Aber danke schön, vielleicht habt ihr meinen Test gerettet.
Das ist offiziell. Das ist offiziell. Es gibt dieses Schild.
Ja, das hört sich sehr italienisch an.
Klär uns kurz auf. Du hast Führerschein in Amerika gemacht, als du in Kalifornien gelebt hast.
In Los Angeles.
Ne? So.
Aber man glaubt nicht, dass ich in der Toskana fahren kann. Also muss ich 7000 Fragen auf Italienisch lernen.
Mhm.
Von 30 Fragen, 3 falsch. Was auf Italienisch muss gemacht werden. Und ich muss in der Toskana auch mit der Schaltung fahren, was ich überhaupt nicht kann. Ich kann nur Automatik.
Also ich würde sagen, das läuft.
Wir werden sehen. Aber ich danke euch, ihr habt mich jetzt schon mal einen Fehler, habt ihr jetzt schon mal gespart.
Es ist eine Herausforderung, der du dir stellst. Und ich bin mir sicher, daraus entstehen wieder neue Ideen. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Cornelia
Herzlichen
Funke.
Dank.
Dankeschön. Was macht Lesen für dich so großartig?
Also ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen.
In Dorsten, genau, wo ich immer das
Gefühl hatte, so klein kann die Welt doch eigentlich nicht sein. Da muss es doch noch was anderes geben. Und die Bücher waren die Türen und die Fenster für mich. Die waren absolut überlebensnotwendig. Die Bücher versprachen mir, dass da draußen noch viel mehr ist.
Ja.
Und dass das ganz große Abenteuer warten. Und ja, ich war ziemlich büchersüchtig und habe 2 Bibliotheken leer gelesen.
Ja, du hast immer die Bücher ausgeliehen, so in der Maximalgrenze dessen, ja, was man überhaupt ausleihen durfte.
Ja.
Es hat dir nicht geschadet, wenn man das mal so sagen darf. Ne?
Richtig,
und
genau.
Heute leihen sich viele, viele Menschen, Millionen Menschen deine Bücher aus. Oder kaufen sie, lesen
was,
sie ganz
was
einfach.
Was ein sehr schönes Gefühl ist.
Ein wunderschönes Porträt über dich jetzt von Marion Pöning.
Das Time Magazine bezeichnet sie 2005 als die einflussreichste Deutsche. Cornelia Funkes Bücher sind inzwischen mehr als 30 Millionen Mal verkauft und in über 50 Sprachen übersetzt worden. Ihre Tintenbücher, Die wilden Hühner oder Herr der Diebe, Riesenerfolge. Die Autorin und Illustratorin entführt Kinder und Erwachsene in fantastische Welten. Geschichten, aus denen sogar Hollywood Filme macht. Die Westfälin lebt und arbeitet lange in Kalifornien, bis es sie 2021 wieder nach Europa zieht. Auf ihrem Hof in der Toskana fördert sie junge Menschen, Kreative und Umweltschützer aus der ganzen Welt. Jetzt ist sie mal wieder in Hamburg, die Geschichtenerzählerin Cornelia Funke.
Schön, dass du in Hamburg bist und dann auch noch bei uns auf dem roten Sofa für ganz Norddeutschland. Cornelia, du hast ein neues Buch, ein Bildband für Kinder, möchte ich fast sagen. Kann aber ruhig auch, können auch ältere Menschen lesen, logischerweise.
Versucht man ja immer als Geschichtenerzähler.
Ja, ja. Ayeshas Pinsel. Und im Vorwort schreibst du etwas, was ich sehr interessant finde, nämlich dass Bücher Trost spenden, ja. Halt spenden. Was für Geschichten wurden dir als Geschichtenerzählerin, als Autorin da schon angetragen?
Also, dass ich das weiß über den Trost, das verdanke ich eigentlich meinen Lesern. Weil bei jeder Lesung, da kann man drauf wetten, passiert es, dass jemand vor dir stehen bleibt und sagt, ich war so schwer krank, Cornelia, und das Buch hat mir dadurch geholfen. Mhm. Ich war so einsam, ich war so traurig, ich hatte solche Angst. Das Buch hat mir dadurch geholfen. Ich muss sagen, als junge Schriftstellerin habe ich da nicht drüber nachgedacht. Ich hatte Spaß am Geschichten erzählen. Aber was das für eine Macht hat, Menschen wirklich zu trösten und auch in schlimmen Zeiten. Mir hat schon Leute gesagt, ich bin zu Hause zwischen deinen Worten. Nicht? Was kann man Schöneres gesagt bekommen? Und heute denke ich fast so, das ist die wichtigste Aufgabe überhaupt. Im Geschichten erzählen, Menschen auch so ein bisschen aufzufangen. Denn unsere Zeiten sind ja recht fordernd,
ja,
könnte man sagen.
Ja, sie sind fordernd mit Krisen
weltweit. Also es ist auch nicht leicht, jung zu sein.
Ja.
Und das zu wissen, dass man das kann, das finde ich, das sage ich auch immer jungen Schriftstellern. Ja, ihr werdet hören, da kann man nicht von leben und. Aber das ist eine wunderbare und ganz wichtige Aufgabe.
Was passiert mit Menschen, wenn sie lesen, dass sie dabei auch Trost empfinden können? Können sie abtauchen, weg aus dem eigenen Ich? Oder nehmen sie das eigene Ich in andere Welten mit?
Ich glaube, das stimmt alles. Mhm. Nicht? Ich glaube, dass das einmal, es wird ja immer gesagt, das ist Flucht. Es gibt diesen wunderbaren Tolkien-Spruch, ja, wer hat denn was gegen die Flucht außer dem Kerkerwärter? Das ist so, das ist, ich entkomme jetzt mal eben gerade den Zwängen und den Ängsten. Aber ich hoffe, dass die Geschichte, das ist zumindest mein Anspruch, dass sie aber die echte Welt in dem Buch finden. Dass sie die Angst und den Zorn und alles darin finden. Denn ich glaube, Leser sind wesentlich klüger, als so viele scheinbar denken. Die wollen das Echte vom Leben spüren. Die wollen über die Traurigkeit hören. Die wollen über den Tod und die Angst hören. Damit sie Worte haben, die ihnen da helfen.
Das ist ganz interessant, wenn ich lese, manchmal bin ich so in Versuchung, mir einen Satz zu unterstreichen, um mir den zu merken.
Ja.
Weißt du, einfach, weil
ja.
das so eine schöne Begrifflichkeit ist, eine schöne Satzkonstruktion, ein schönes Erlebnis, was damit abgebildet wird.
Wo dir im Grunde jemand Worte für ein Gefühl gegeben hat, was du schon hattest.
Ja, nicht? Genau das.
Ja, das ist was ganz Schönes, was Geschichten können.
Welche Idee hast du bei diesem Bildband, bei diesem Kinderbuch Ayeshas Pinsel? Es geht um ein junges Mädchen, was gerne malt. Und dann hat sie einen Shop, wo sie gerne einkauft mit ihren Farben, ihre Leinwände etc. Und dann kommt der Krieg.
Ja.
Und dann kommt der Krieg über diese Stadt. Und alle müssen gemeinsam mit der Atelierwerkstatt in einen Keller fliehen von Ayesha. Dann fangen aber alle an zu malen. Welche Idee steckt dahinter bei dir?
Das haben mir eigentlich inspiriert, haben diese Geschichte zwei von meinen Illustratorinnen, die also mir die Ehre geben, in der Gemeinschaft ab und zu vorbeizukommen. Die Aisha Khamiet. Und die Pauline, die hat das illustriert.
Ja, Pauline
und
Peter hat das,
genau, eine wunderbare ukrainische Illustratorin. Im Moment unsere einzige Künstlerin, die in einem Kriegsgebiet lebt. Wir haben auch Hervin Barim, das ist eine junge syrische Schriftstellerin, die uns sehr eindringlich erzählt hat, wie sich das anfühlt, zu fliehen. Mhm. Nicht? Aus Aleppo, über das Mittelmeer und. Es bringt einem ja immer was bei, wenn einem ein echter Mensch das erzählt. Nicht? Das ist was anderes, ob wir es nur in
besser
den Nachrichten
als über
nicht?
Menschen
wenn
zu sprechen.
Ein Mensch, der, an dem man auch sein Herz hängt, einem sowas erzählt,
ja.
Wenn ich die Oksana ins Auto setze, wenn sie von uns wegfährt, dann ist das ein ganz schlimmes Gefühl.
Mhm.
Nicht? Und die haben mir aber auch mit ihrem Mut und ihrer Kunst, wenn sie dann bei uns waren und plötzlich die Oksana alles mit Bildern bedeckte, gezeigt, was die Kunst da doch kann, selbst in so finsteren Umständen. Und es gibt zum Beispiel in der Ukraine einige junge Künstler, die gehen mit Kindern in die Untergrundstationen und malen mit denen. Weil ich glaube, manchmal ist das leichter, Angst in einem Bild auszudrücken, als mit Worten.
Mhm.
Nicht? Weil die Bilder oft so viele Schichten haben und weil die Bilder oft das ausdrücken, wofür wir eigentlich meist gar keine Worte haben.
Und ich finde es sehr, sehr schön, wenn ich das mal so vorwegnehmen kann. Es endet textlich, endet das Buch damit, dass das war schon immer so, der Krieg frisst alles auf.
Ja, ja.
Und dann auf der nächsten Seite, das stimmt aber nicht. Und das war auch noch nie wahr.
Ja, das war mir auch ganz wichtig. Ja? Weil das wird uns gerade so eingeredet, nicht? Dass die Bösen immer gewinnen und dass die Dunkelheit uns alle fressen wird. Aber wir müssen weiter sagen, das ist nicht wahr. Nicht? Solange wir das nicht glauben und solange wir nicht glauben, dass das doch stärker sein wird, was wir alles auch an Wunderbarem kennen von Menschen, ja, dann sind wir wahrscheinlich wirklich verloren.
Und dann hast du noch etwas, das hast du schon im vergangenen Jahr rausgebracht. Das möchte ich mal, ich versuche das mal hier in die eine Kamera zu zeigen. Das sind also wunderbare Illustrationen drin.
Oh ja, von der Jessica Frascht.
Nachtfalter. Ja. Das ist aber tatsächlich, das ist jetzt kein Bilderbuch in dem Sinne, sondern ein echtes Sachbuch. Ne?
Ja, das war das erste Mal, dass ich mir das getraut habe. Ja. Und das wurde inspiriert von Jessicas wunderbaren Illustrationen. Ich sah so, wie die
auch
Insekten
malte. Auch eine Stipendiatin bei dir?
Auch eine, ja, aus Luxemburg. Und dann hat sie angefangen mit der Recherche. Und dann haben wir aber auch einen wissenschaftlichen Berater dazu genommen. Nicht? Und ich hatte mir auch prompt 2, 3 Fehler erlaubt, die er Gott sei Dank gefunden hat. Aber das war sehr aufregend. Und wir wollen jetzt was über Tauben und über Quallen noch machen.
Faszinierend. Und ich muss sagen, auch die Zeichnung dazu, das ist, sieht toll aus.
Ja, danke
toll
schön.
Aus. Und es ist ja ein Werk dessen, was du in der Toskana geschaffen hast.
Ja,
also insofern kann man sagen, es kommt was bei raus.
Ja,
ne?
Die Paulina hat auch das Buch gemalt in Molinaccio, also wo wir gerade gesessen haben.
Ja, wo wir gleich wieder sitzen
werden.
Da möchte ich Ihnen zu Hause mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Schauen Sie doch mal hier ein paar Bilder aus der Toskana. Molinaccio. Hm? Dahin werden wir uns gleich zusammen begeben. Es geht in die Toskana. Wunderschöne, wunderschöne Landschaft. Wie ich auch finde, wunderschöne Landhäuser. Die haben so einen fantastischen Charme.
Ja, und so viel Geschichte und erzählen auch so viel Geschichten. Nicht?
Ja.
Das war mal ein Agriturismo und jetzt ist er gefüllt mit jungen Künstlern, Naturschützern. Wir haben jetzt auch gerade angefangen, Handwerker einzuladen. Ja. Nicht? Und wir hatten gerade das Abenteuer Schwarzwald da, eine ganz fantastische Gruppe, die ja da Naturschutzarbeit macht. Also ja, es ist immer wieder ein Abenteuer.
Bevor wir beide zusammen in die Toskana gehen, geht es nach Ahrenshoop. Aber das Projekt hier in Ahrenshoop hat große Ähnlichkeit mit dem in der Toskana. Dorothea Foscherau.
Sie schreibt an ihrem neuen Roman. Autorin Zsuzsa Bank. Der Text ist schon fast fertig, aber die Autorin möchte noch an ihm herumfeilen.
Es ist ein Roman, in dem Musik im Mittelpunkt steht. Ich wollte, dass sich diese Musikalität, dass sich ein bestimmter Klang auch in der Sprache fortsetzt. Das ist sehr aufwendig in diesem Roman.
Für diese Arbeit hat sich die Schriftstellerin an die Ostsee zurückgezogen. Genauer gesagt nach Ahrenshoop auf dem Darß, fernab ihrer Heimat Frankfurt am Main.
Es gibt keine Ablenkung, keine Reizüberflutung. Es ist dieses aus dem Alltag fern zu sein, weg zu sein, aus dem Alltag, der mich sonst umgibt. Das ist natürlich fantastisch, hier so arbeiten zu können, so ungestört arbeiten zu können.
Ihr Schreibtisch steht im Künstlerhaus Lukas. Ein Ort, an dem Kreative aus Literatur, Kunst, Musik und Performance für bis zu 3 Monate leben und sich voll auf ihr Werk konzentrieren können. Alle mit Stipendium, alle unter einem Dach. Artist in Residence nennt man das. Oder auch Künstlerresidenz.
Ich möchte mich beschäftigen mit dem Zwischenraum zwischen Meer und Land. Vorgenommen habe ich mir, ich will andere Materialien austesten. Das kann Erde sein, das kann Pappmaché sein. Und ja, das ist jetzt mein Ziel.
Das Künstlerhaus Lukas war schon immer ein Ort, an dem Kunst gefördert wurde. Landschaftsmaler Paul Müller-Kempf gründete hier im 19. Jahrhundert eine Malschule für Frauen. Denn an den Akademien waren ausschließlich Männer zugelassen. Heute ist das Haus ein Ort, an dem sich Kunst einfach frei entfalten soll. Finanziert werden Künstlerhäuser oft durch Stiftungen oder, wie in diesem Fall, durch die öffentliche Hand.
Die bewerben sich und es kommt dann eine unabhängige Fachjury. Wir haben dann im Jahr ungefähr 70 bis 80 Gäste und wir zeigen dann auch die Ergebnisse dieser Arbeit. Meistens zeitversetzt, manchmal auch an anderen Orten, aber oft hier in Ahrenshoop und teilen die dann auch mit den Menschen.
Cornelius Schaper plant eine Installation zum Ukraine-Krieg. Dafür benutzt er Bilder, die er bei Google Street View gefunden hat. Allesamt aufgenommen vor dem russischen Angriff und in unmittelbarer Nähe zur späteren Front. Vieles von dem, was man sieht, gibt es so nicht mehr.
Es geht dabei auch viel um Krieg, um Zerstörung, um unfassbares menschliches Leid. Und ich habe diesen Ort genommen, weil er halt ein Ort ist wie jeder andere. Es könnte halt auch ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern sein. Und es sind halt eigentlich Leute wie wir, die darunter vor allen Dingen leiden. Und das ist was mich beschäftigt.
Damit will er den Krieg greifbarer machen. Zeit für eine Pause. Die verbringen die KünstlerInnen gerne gemeinsam. Einander kennenzulernen und sich gegenseitig zu inspirieren, vielleicht sogar Projekte miteinander zu planen, das ist bei einer Künstlerresidenz mehr als erwünscht. Und geht bei den Vieren voll auf.
Auch wenn wir ganz unterschiedliche Dinge machen, ist doch das Leben eines Künstlers sehr ähnlich. Und das finde ich immer sehr beruhigend. Man ist so in einem Boot und das gibt mir, also mich beglückt das. Und ja, ich gehe dann immer mit sehr, so einem Glücksgefühl zurück in meine Schreibkämmenate und denke, ja, schön so eine Bubble.
Wunderschöne Gegend, kann ich mir ausgesprochen gut vorstellen, hier der kreativen Ader einfach mal freien Lauf zu lassen. Artist in Residenz, und genau darum geht es jetzt auch, aber eben in der Toskana bei Cornelia Funke. Cornelia, vorweg, du hast lange in Kalifornien gelebt.
Ja.
5 Jahre ist das jetzt her, da bist du nach Italien gekommen. Warum Italien? Warum nicht Spanien? Warum nicht Österreich? Warum nicht Deutschland? Warum Italien?
Also es hatte ganz pragmatische Gründe eigentlich. Zum einen, dass ich Italienisch konnte. Mhm. Zwar etwas vergraben, musste alles wieder zum Leben erweckt werden, aber ich konnte es wenigstens, kann kein Französisch, kein Spanisch oder sehr schlecht. Deutschland, habe ich gedacht, da habe ich ja schon 45 Jahre gelebt. Ich meine, es gibt so viele Länder auf der Welt, da sollte man doch noch mal ein anderes ausprobieren. Und ich mag das gern, wenn neue Orte neue Dinge mit mir anstellen oder meinen Kopf verändern. Und die Kosten. Für junge Künstler ist das schön, wenn man auf dem Land in der Toskana ist und man kann einen Kaffee trinken gehen mit Freunden und man ist nicht bankrott danach.
Da kostet der Espresso noch 1,50.
Ja.
Ne? So ungefähr.
Wenn überhaupt.
Ja, wenn
genau.
Überhaupt. Wenn
genau.
Überhaupt.
Und ja. Das ist schon wichtig.
Wir sind jetzt hier in der Toskana. Das ist das Haus in Molinaccio.
Ja, das Haupthaus.
Das Haupthaus. Du hast noch ein anderes in Fragina. Da lebst du auch.
Ja.
Und das andere hast du jetzt noch mal dazu genommen. Aber du lebst aber auch mit Gästezimmern in deinem normalen Haus. Wie bist du überhaupt an diese Häuser gekommen?
Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, so, ich nehme mein Projekt, das hatte ich schon in Malibu angefangen, mit in die Toskana. Was brauche ich denn da? Da brauche ich im Grunde ein paar kleine Wohnungen oder sowas. Und es gibt ja in der Toskana viele Agriturismi, das kennt ja wahrscheinlich jeder, wo man dann so auf einer Farm wohnen kann.
Ja.
Und es war deswegen relativ leicht, so ein Haus zu finden. Und das erste war Fragina. Und da sind eben 4 kleine Wohnungen drin und eine Werkstatt. Das platzte aber sehr schnell aus den Nähten, weil das Projekt so schnell wuchs. Und dann hatten meine Leser Gnade mit mir, indem sie nämlich die Farbe der Rache gekauft haben, wie die Verrückten. Und ich hatte genug Geld, einen zweiten Hof zu kaufen.
So.
Also ist der eigentlich finanziert von den Lesern.
Also man muss ja übrigens sagen, das Geld, was du verdienst, du packst alles da rein.
Ja.
Du gibst alles irgendwie weiter. Also, ne? Das ist, du häufst keine Luxusgüter an, sondern baust dir halt solche oder holst solche Landhäuser, um da Künstlerinnen und Künstlern Nachwuchs eine Chance zu geben. Warum ist dir das so wichtig, jungen Künstlern etwas zu ermöglichen?
Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft die Kunst immer noch so unterbewertet wird. Ich denke immer, so, Corona hätte uns doch eigentlich beibringen sollen, dass wir Lieder und Geschichten und Bilder brauchen, um zu überleben. Nicht? Da gehört ja sowas wie diese Sendung auch dazu. Nicht? Wir brauchen Kultur, um schwere Zeiten zu überleben. Aber das spiegelt sich nicht in unserem Bildungssystem, das spiegelt sich nicht in der Belohnung, die man bekommt, wenn man sich entscheidet, als Künstler zu leben. Und ich versuche das so ein bisschen auszubalancieren und zu sagen, ich weiß, wie wichtig eure Arbeit ist, ich versuche, sie zu unterstützen, und gleichzeitig bereichert es natürlich ungemein, die alle um mich zu haben. Das ist einfach wunderbar.
Es ist ja auch eine gar nicht so leichte Entscheidung. Natürlich, wir reden jetzt nicht davon, von den essentiellen Dingen des Lebens. Essen, Trinken, das ist natürlich an erster Front, ganz klar.
Ja.
Aber sowas gehört eben zum Leben auch dazu, Kunst.
Ja.
Aber es ist nicht leicht, sich dafür zu entscheiden, Künstler zu werden.
Und viele kriegen es von den Eltern noch ausgeredet. Das ist immer noch sehr oft. Oder von Lehrern. Oder werden eigentlich nicht ermutigt. Dass man sagt, ja, wir brauchen Bücher, wir brauchen Musik, wir brauchen Geschichten. Nein, das heißt eher so, mach mal lieber was Sicheres, werd mal lieber Lehrer, als ob das heute ein leichter Beruf ist.
Ja.
Nicht? Und die kommen dann oft und sind bei mir in der Gemeinschaft zum ersten Mal und hören, Das ist wichtig, was du tust. Das ist wunderbar. Das ist schön, dass du den Mut hast, es zu versuchen. Ich lüge sie nicht an. Ich sage, wie schwer das ist, davon zu leben.
Wir schauen mal ein bisschen was an. Also das sind so deine Stipendiaten, sich bei dir. Das ist immer, du bezahlst Flug, du bezahlst Unterkunft für 6 Tage, wenn ich das richtig...
Ja, das ist der erste Besuch. Ja? Danach kommen sie oft für 1 bis 3 Monate, ne? Manchmal ein Jahr. Mhm. Genau. Ich gebe auch Stipendien aus. Und ich finanziere es alles allein, weil ich einfach, sonst geht es los. Nicht? Dann muss man andere Bedingungen akzeptieren, sich ständig rechtfertigen. Da habe ich keine Zeit für.
Ja, das ist klar, du hast da keine Zeit für. Und es ist ein Geschenk natürlich für den künstlerischen Nachwuchs. Wie gehen die Stipendiaten wieder weg? Also welche Veränderung findet da statt?
Es ist immer ganz schön, dass sie sagen, sie nehmen Molinaccio eigentlich mit nach Hause. Das freut mich immer sehr, weil ich meine, sonst könnte man auch sagen, na gut, dann haben sie jetzt mal eine schöne Woche gehabt oder dann haben sie mal einen schönen Monat gehabt. Ja, ja. Das ändert ja nichts am Leben. Nein, sie sagen alle, sie nehmen das mit. Und diese Gemeinschaft ist inzwischen so lebendig. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe für alle, die schon mal jemals da waren. Da wird sich ausgetauscht über Probleme, über Sorgen, über alles. Und da wird auch mal jemand eine Wohnung überlassen, der gerade eine braucht oder. Das heißt, wir nehmen das Netzwerk eigentlich mit raus. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste. Mir hat mal eine Illustratorin gesagt, Cornelia, es ist das erste Mal, dass ich zu was dazugehöre. Mhm. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass in unserer Welt Gemeinschaft fehlt. Nicht?
Ja, das ist, wenn du da dieses gemeinschaftliche Erlebnis hast, jeder, der bei dir war, hat Ähnliches erlebt wahrscheinlich, kennt die Örtlichkeit, das heißt, das schafft eine Verbindung.
Ja, ne? Und das ist, und wirklich eine, die dann auch hält und die alle bereichert. Und dann macht dann noch zusammen Bücher, wie wunderbar ist das?
Ja, ihr macht auch in Sachen Natur einiges. Ihr habt eine Permakultur angelegt in einem Garten, dass der nicht so nur einfach Rasen eben ist. Ganz sondern genau. Guck mal hier, da ist ja ein Teich entsteht da. Ja. Das ist, wie kann man das beschreiben, eine natürliche Anlage, die permanent, die im Kreislauf läuft.
Ne? Ja, die hat eine ganz wunderbare Bremer Firma namens Baumrausch gemacht. Auch ein schönes deutsches Wort.
Ja, finde ich gut.
Und die haben uns geholfen, das sachkundig anzulegen. Die arbeiten viel in Italien. Das hat was gebracht. Da war nämlich wirklich nur so ein Rasen in der Mitte, wie so ein totes Herz. Mhm. Und jetzt ist das halt ein Ort, wo man auch zusammen arbeiten kann, wo man das pflegen kann zusammen. Und wo das dem Ganzen so ein Herz gibt, wo wir das Obst ernten können, wo wir daraus was machen. Wir haben auch 300 Olivenbäume, sodass die Olivenernte
da
dann
muss auch
immer
jeder
was
mal
ist.
Ran und helfen.
Ja, absolut. Ja. Und ich hoffe, dass es irgendwann 50% Naturschutz, 50% Kunst ist. Und wir haben jetzt ein Programm mit den Erasmus, also junge Handwerker. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich die auch sehr aufregend finde. Mhm. Nicht? Die also und
finde ich toll.
Nicht? Ja. Also ganz, ganz schön.
So diese Erasmus-Austauschprogramme.
Ja, ganz toll. Super. Wir haben auch schon eine Wandergesellin gehabt. Ich wusste nicht mal mehr, dass Handwerker noch auf Wanderschaft gehen, bis super. Wir die Leni trafen. Ja.
Und das neue Ziel ist ausgegeben.
Ja.
Das möchte ich ja nicht sagen, da ahne ich schon was. So, wir besuchen jetzt mal eine Berufsfachschule, deren Fach Cornelia sehr bekannt vorkommen dürfte. Sabrina Pfeiffer und die angehenden Buchillustratorinnen.
Bilder in Büchern, alles andere als Beiwerk. Illustrationen machen Geschichten sichtbar, eigenständig oder im Zusammenspiel mit Worten. Und manchmal wird daraus mehr. Der Wunsch nach einem eigenen Buch. Hier kann er wahr werden. An der Hamburger Berufsfachschule für Buchillustration. Ein Jahr Arbeit. Jetzt wird Viktoria Moses' Idee greifbar.
Auf einmal hat man das selber illustrierte Buch zu Hause. Und man glaubt gar nicht, dass man das selber mal irgendwie gemacht hat. Man ist schon sehr stolz.
Das Buch ist Teil ihrer Zwischenprüfung. Die 3-jährige BAföG-anerkannte Ausbildung kostet monatlich 440 Euro. Und obwohl der Buchmarkt aktuell rückläufig ist, setzt man hier ganz bewusst auf Buchillustration.
Einerseits, weil wir Bücher lieben, weil das auch ein Markt ist, der verloren geht, obwohl sehr viel Bedarf da ist. Weil wenn man guckt, alle Kinderbücher werden ja immer illustriert. Na, für die Erwachsene ist er dann anders, aber Fantasy-Literatur und im Spieledesign sozusagen die Charaktere und die Hintergründe werden auch illustriert.
Dieser Comic geht schon bald in den Druck. Dann ist Luca fertig und theoretisch bereit fürs Berufsleben.
Im Kunstbereich muss man sich sehr gut vermarkten können. Und ich denke, für viele IllustratorInnen ist das ein Problem, weil in der Berufsgruppe gibt es sehr viele Menschen, die etwas zurückhaltender sind, schüchterner sind. Dementsprechend ist das ein Punkt, der vielen wahrscheinlich schwerfallen wird. Mir auch. Also davor habe ich Angst, dass ich selbst Kontakte knüpfen muss, Leute anfragen. Das bereitet mir schon ein bisschen Sorgen.
Auch darauf bereitet die Ausbildung hier vor.
Dann geht es natürlich an die Verlage. Aber schon im Vorfeld sind wir meistens auf der Frankfurter Buchmesse oder Leipzig. Und die Schüler und Schülerinnen können schon mal gucken, wie geht das denn so? Wie gehe ich auf den Verlag zu? Wie fühlt sich das an, mit sehr vielen anderen Konkurrentinnen möglicherweise da sich durchzubeißen oder sichtbar zu werden?
Neben digitalem Arbeiten liegt der Fokus vor allem auf praktischen Übungen. Doch auch hier ist künstliche Intelligenz ein Thema. Bilder auf Knopfdruck in Sekunden perfekt. Kann KI künftig das ersetzen, was hier entsteht?
Der Beruf Buchillustratorin hat definitiv Zukunft. Das hat vor allem was damit zu tun, dass KI zwar Bilder in großer Vielfalt erstellen kann, aber Texte wirklich zu erkennen, die Textstelle zu identifizieren, die wichtig ist, die illustriert werden soll. Das ist, glaube ich, wirklich der Kern der Aufgabe, der nicht von KI ersetzt werden kann.
Auch die angehende Buchillustratorin Diana hat wenig Bedenken.
Man darf nicht alles als Gefahr sehen. Ich finde, KI ist ein gutes Mittel, um sich inspirieren zu lassen und viele Prozesse zu beschleunigen. Wir Buchillustratoren sind uns alle einig, die KI, die hat kein Verständnis für die Seele von einem Menschen. Sie hat keinen Humor und sie entwickelt nichts Originelles, was es nicht bereits gibt. Und das größte Problem, was ich sehe, ist, dass sie das perfekt zusammenstellt. Wir mögen außergewöhnliche Gesichter, wir mögen Formen, die vielleicht nicht stimmen. Wir passen die Farben nach der Stimmung an.
Die Technik verändert vieles. Doch hier geht es nicht um Schnelligkeit oder Perfektion, sondern darum, die eigene Handschrift zu finden.
Ja, wir haben das eben gerade tatsächlich auch noch mal ein bisschen besprochen. Künstliche Intelligenz, wie die vielleicht diesen Beruf beeinflussen kann. Ja, die eine Auszubildende war da ja eben ganz zuversichtlich, dass eben das eigene Gedankengut da eben nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann.
Das bin ich eigentlich auch, aber ich höre immer öfter, dass Verlage KI einsetzen, weil es natürlich günstig ist. Da muss man sich nicht mit diskutieren, nicht, dass das ein bisschen anders soll oder was immer. Dann wird auch immer mehr digitalisiert in der Illustration, wodurch es dann immer ähnlicher wird, sodass ich immer alle ermutige, analog zu arbeiten, also mit den Händen, mit den Pinseln. Das können sie aber oft durch den Zeitdruck, der immer mehr entsteht, kaum leisten. Und was der größte Skandal ist eigentlich, dass viele meiner Künstlerinnen wissen, ihre Arbeit wird in die Maschinen gespeichert, um die zu trainieren, ohne dass sie einen Pfennig dafür sehen. Und da fehlen uns einfach die Gesetze. Ja, die sind einfach nicht da. Ich weiß auch, dass 25 meiner Bücher KI trainieren. Ja, wir haben im Grunde was erfunden, bevor wir die Gesetze geschaffen haben, um es zu regulieren.
Ja, und viele befürchten ja, das würde sich irgendwie verselbstständigen. Da muss man schon mal ein waches Auge drauf haben, das auf jeden Fall.
Es gibt inzwischen einige Verlage, die sagen, sie lassen von KI schreiben.
Da gibt es auch in der Zeitungsbranche, Magazinbranche
das
auch ganz
ist,
oft.
Und das ist schon sehr bedrohlich und auch gerade, weil man doch sowieso Mut braucht, um kreativ zu arbeiten, um als Künstler zu arbeiten. Und das dann noch ohne gesetzliche Grundlagen, das ist schon ziemlich skandalös, finde ich.
Du hast ja damals Pädagogik studiert. Hast dann
mein
noch Hass eine Ausbildung.
Aus der Schule.
Ja. Ja. Und dann noch Buchillustratorin gelernt.
Ja.
Was hat dich daran so fasziniert?
Ich war immer eher jemand, der die angewandte Kunst liebte. Mhm. Nicht? Dass ich wusste, ich hatte auch einen Onkel, der Ausstellungen machte und so weiter. Und ich dachte immer, nee, aber was passiert denn da? Da male ich ein Bild und jemand, der sehr reich ist, kann sich das vielleicht kaufen und an die Wand hängen.
Im Idealfall.
Aber ein Buch ist was sehr Demokratisches. Nicht? Das kann man in der Bücherei ausleihen, das kann man sich kaufen für nicht allzu viel Geld. Und das ist für mich schöner, was die Kunst betrifft, dass es erreichbarer ist.
Und dann kann man im Grunde ja sagen, Gott sei Dank waren die Geschichten schlechter als deine Illustrationen, wo du tätig warst mit. Dadurch hast du schreiben angefangen.
Ja, das ist wirklich wahr. Ich bin nicht niemals darauf gekommen, dass ich schreiben sollte. Ja, ich dachte, das geht nicht. Oder da ist man sehr alt oder sehr tot. Das kann man gar nicht machen. Und die Geschichten waren so schlecht, dass ich dann gedacht habe, so, jetzt schreibe ich mir irgendwas, wo alles vorkommt, was ich zeichnen möchte. Und so fing das an.
Ja, es ist ja toll, dass da irgendwie durch Bilder im Grunde Geschichten entstanden sind.
Ne? Und das mache ich heute oft mit meinen Illustratorinnen, weil die viele von denen warten dann auf eine Geschichte. Nicht? Und damit sie nicht immer nur warten müssen, sondern selber das Buch entwickeln können, übe ich mit ihnen, eigene Geschichten zu entwickeln, oft nur mit Bildern erzählt, manchmal mit Text erzählt, ja, damit sie unabhängiger werden. Nicht davon, dass da irgendjemand ihnen irgendeine Geschichte gibt, die sie mit Bildern.
Kann man das, ist die Frage richtig, wenn ich dich danach frage, wo findest du deine Geschichten? Ist das?
Die finden mich.
Ja.
Ja. Das ist, ich habe immer das Gefühl, ich habe so 100 Antennen drauf und die haben alle empfangen und ich muss nur aussortieren, welche ich gerade zuhöre. Aber das kannst du anderen auch beibringen. Also man kann beibringen, die Geschichten zu bemerken. Mhm. Nicht? Also das ist so, wie ihr ja auch Geschichten findet. Nicht? Das heißt, ich glaube, wenn man einmal lernt, dass die Welt eigentlich aus Geschichten gewebt ist, dann fragt man sich nur noch, welche man erzählen will.
Und Geschichten sind das Spannendste überhaupt.
Ja.
Geschichten ist etwas, da lernt man etwas von, ja, da kann man lachen, weinen, das ist überhaupt sehr, sehr spannend. Es gibt ja, du hast ja die Tintenwelt,
ja.
Trilogie war es ja die ganze Zeit,
ja.
Trilogie. Ich meine, Ende 21 ist denn doch noch, wieder erwarten, möchte ich fast sagen, Band 4 dazugekommen. Ja,
auch wieder mein Erwarten.
So, die Farbe der Rache, heißt auch anders, nicht Tintenherz.
Ja, habe ich drauf bestanden, war nicht leicht.
So,
durchzusetzen.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Da waren ja schon ein paar Jahre dazwischen.
Ja.
Ich frage mich, das muss ja ein bisschen aufeinander aufbauen, da gibt es ja Zusammenhänge. Wie hast du den vierten Band hinbekommen, ohne da irgendwelche Fehler fallen, da reinzulaufen?
Indem ich alle drei anderen Bücher erstmal als Hörbuch gehört habe. Und dann immer dabei mitgeschrieben. Mein Gott, das hatte ich vollkommen vergessen. Was? Das habe ich geschrieben? Nein. Also das war wirklich viel Vorbereitung.
Also musstest du noch mal einmal durchhören?
Ich hatte so viel vergessen.
Ja, ja,
wenn
klar.
mir jemand gesagt hätte, das hast du nie geschrieben, hätte ich geglaubt bei einigen Sachen.
Toll, toll, toll. Das ist viel spannend, finde ich mega. Magst du eigentlich Michael Jackson?
Ich würde mal sagen, ich mag einige Musik von ihm, aber ich würde immer eher Prince vorziehen.
Finde ich eine sehr salomonische Antwort. Sehr interessante Antwort. Ja, könnte ich mich so annehmen. Völlig egal. Trotzdem, Michael Jackson begeistert jetzt auch im Kino. Beim Thema Kino fällt mir gerade noch ein, deine Bücher wurden ja vielfach verfilmt.
Ja.
Wie empfindet man das als Autorin, als Geschichtenerzählerin? Man hat da ja bei den Geschichten eigene Bilder im Kopf.
Ja, das muss man im Grunde sich gleich sagen, dass es nicht dieselben Bilder sein werden.
Ja.
Das sage ich auch Lesern immer, wenn die dann hoffen, dass ihre Bilder da jetzt plötzlich auf der Leinwand sind. Das wird nicht passieren, weil andere Künstler ihre Bilder im Grunde mit der Geschichte machen. Es ist manchmal schwerer und manchmal leichter. Es gibt Filme wie Die wilden Hühner, da hatte ich viel Glück mit. Mhm. Mein Liebling ist immer noch Hände weg vom Mississippi von Detlef Buch.
Hurra,
ja, genau. Fantastisch. Und ich hatte auch sonst meist Glück. Also es gab nur wenige, wo ich wirklich richtig ärgerlich war.
Aber das Interessante ist ja auch, wo du das sagst, es ist ja jeder Leser, jede Leserin, alle haben ja unterschiedliche Bilder im Kopf.
Ja.
Die Hauptfigur sieht ja immer unterschiedlich aus.
Immer.
Das ist also, wenn sie nicht konkret beschrieben wird im Buch.
Ne? Und selbst dann, ich habe schon mal einen Leser gehabt, der schrieb zu mir, ja, du sagst, Mo hat schwarze Haare, aber der hat blonde Haare und eine Brille auf.
So. Dann ist es halt so.
Das ist halt so.
Dann ist es halt so. Ne? Ändert nichts an der Geschichte.
Und deswegen ist das beim Film, das ist nicht zu befriedigen.
Mhm.
Nicht? Also da kann man dann immer nur wieder hoffen. Ich habe jetzt gerade, die BBC ist gerade dabei, Tintenherz zu optionieren, weil sie eine Fernsehserie daraus machen wollen. Ja, das wird anders aussehen als meine Bilder. Wir können nur hoffen, dass wir die Bilder trotzdem aufregend finden.
Und das Schöne ist, es freuen sich die Stipendiaten in der Toskana, in Molinaccio.
Ganz genau.
Die freuen sich.
Allerdings.
Da gibt es wieder mehrere Jahrgänge.
Ja, ganz genau.
Im Januar 2027 wird etwas passieren in Lübeck. Tintenfleck ist das Stichwort.
Ja, ich habe inzwischen gehört, die Renovierung wird wohl etwas länger dauern, also vielleicht auch im Frühling. Aber der Tintenfleck kommt.
Was wird im Tintenfleck passieren? Es ist direkt neben dem Grashaus.
Ja, wir wollen eigentlich das wieder so machen wie in Molinaccio, das Erfinden mit allen, die kommen.
Mhm.
Wir werden da Kunst an den Wänden haben, Illustrationen. Alle, die in Molinaccio arbeiten, werden da was zeigen. Wir werden kleine Dinge haben, die meine Künstler machen. Wir werden aber auch hoffentlich ein Platz sein, wo man mal mit dem Skizzenbuch reinkommt und sich in die Ecke setzt. Und dann kann man sich einen Kaffee nehmen. oder man will mit der Mareike, der Illustratorin, die das leiten wird, einfach mal sich unterhalten. Wir werden Workshops anbieten. Wir wollen abends mal mit Luisa Neubauer über Naturschutz sprechen. Wir wollen einfach versuchen, den Austausch, den wir in Molinaccio schon haben, auch in Deutschland zu haben, weil ich das eigentlich finde, auch meinen Lesern hier schulde. Nicht? Das ist ja schön, dass sie den weiten Weg in die Toskana machen. Ja, nicht? Wir haben auch Besucherpässe inzwischen, da kann man dann für 2 Stunden kommen. Aber ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, jetzt musst du aber auch mal was hier machen, das die beiden dann verbindet.
Und du hast ja auch eine norddeutsche, sehr starke norddeutsche Verbundenheit, lange in Hamburg gelebt.
Also habe ich wirklich. Also das ist, hier fühle ich mich immer zu Hause. Und als dann das wie durch einen Zufall in Lübeck diese Chance kam, es gleich neben dem Grashaus zu machen, dem ich mich sehr verbunden fühle. Also alle zusammen werden wir den Tintenfleck machen.
Cornelia Funke, es war eine große Freude, dass du heute Abend bei uns warst. Ich danke dir herzlich.
Ich sage auch danke.
Für Sie noch der Hinweis zu Hause, ndr.de/verein. Machen Sie mit bei unserer Aktion Vereint im Norden. Dann können Sie möglicherweise hier am 13. Juni mit mir gemeinsam auf dem roten Sofa sitzen. So, und morgen machen wir Sie übrigens, und das wird sehr interessant, da machen wir Sie nämlich schlank. Und zwar ohne Scherz, es geht nicht um Diäten, es geht um Stoffwechsel und vor allem auch um Stress, den stillen Dickmacher. Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski kommt. Wir werden noch eine Stoffwechselprobe machen etc. Also, ne, die Daniela, das geht los. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss.